Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Irgendwann gegen Ende des 17. Jahrhunderts geht Europa ein Licht auf. Eigentlich viele Lichter. Dunkler Mittelalter und der Renaissance waren nämlich die Nächte. Und die Dunkelheit war es auch, die der Vorstellungskraft Anregungen für Teufel, Gespenster und allerlei Spukgestalten bot. Mit der öffentlichen Straßenbeleuchtung größerer Städte durch Öllampen verliert die Nacht ihre Suggestivkraft und Formen des Aberglaubens unterliegen plötzlich skeptischer Befragung. Waren früher einzelne Nachtwächter mit Laternen durch die dunklen Gassen gezogen, hatten einem früher einzelne Kerzenlichter den Eingang zu Stadthäusern angezeigt und war einem der Weg von der Taverne nach Hause in London von einem Linkboy, einem Fackelträger, beleuchtet worden, bot sich einem nun eine gut beleuchtete Stadt mit Straßen, die, wie ein Zeitgenosse über das Wien des Jahres 1721 berichtet, einer Theaterbühne glichen. Was das deutsche Wort Aufklärung nicht sichtbar macht, ist in seinen französischen und englischen Gegenstücken enthalten. Lumière oder Enlightenment. Das ist eine Epoche, in der das Licht auch in praktischer Hinsicht zum Thema wird. Schönen Nachmittag bei dieser Sendung der Philosophischen Brocken wünscht David Wagner. Wenn Sie wissen wollen, was den Jazzmusiker Bobby McFerrin und den Postimpressionisten Georges Seurat mit dem australischen Brotaufstrich Vegemite verbindet, dann bleiben Sie dran. Diese Sendung ist so eine Art Werkstattbericht. Es geht nämlich um die Erfahrungen in einem Lektüre-Pro-Seminar zu David Hume. Für jene Hörer der Philosophischen Brocken, die sich unter dem Format eines Lektüre-Pro-Seminars nicht vorstellen können, zunächst eine kurze Begriffsklärung. Lektüre-Pro-Seminare sind Lehrveranstaltungen, die Bachelorstudenten in den ersten beiden Studiensemestern absolvieren. Das Ziel dieser ziemlich zeitaufwendigen Unterrichtseinheiten, wöchentlich sind es 3 Stunden, ist es, klassische Texte der Philosophie kennenzulernen und dabei grundlegende Techniken zu erlernen, wie man philosophische Texte liest, wenn man sie nicht bloß zum Vergnügen liest. In diesem konkreten Fall wurde ein zentrales Werk des schottischen Aufklärungsphilosophen David Hume gelesen, die Untersuchung über den menschlichen Verstand, An Inquiry Concerning Human Understanding. Die Studierenden sollten jeweils ein Kapitel, manchmal 2, vor der Lehrveranstaltung exzerpieren, also inhaltlich zusammenfassen. In der Gruppe wurden dann bestimmte Aspekte des Lesestoffs diskutiert oder anhand zusätzlicher Texte hinterfragt. Exzerpte, das sollte durch die regelmäßige Übung klar werden, sind sehr praktische Werkzeuge, wenn man sich neue Texte aneignen möchte. Wir sind nämlich alle gewohnt, oberflächlich und schnell zu lesen. Für eine Zusammenfassung in eigenen Worten muss man sich aber Zeit nehmen und sich bemühen, die Gedanken eines Autors nachzuvollziehen. Worum es mir vor allem ging, war, die Leseerfahrung selbst transparent zu machen. Was passiert, wenn man einen Philosophen, von dem man gerade mal den Namen kannte, über einen längeren Zeitraum intensiv liest und diskutiert? Wie verändert sich die Vorstellung, die man mit diesem Namen assoziiert? Daher begann unser Semester auch mit einer kleinen Übung, die darin bestand, 3 Begriffe oder Vorstellungen, die die Studierenden mit David Hume vor jeglicher Lektüre der Inquiry verbanden, auf ein Blatt Papier zu notieren. Empiriker stand da zu lesen, oder Schotte, oder Skeptiker, auch Atheist. Wenn Sie nicht viel über Hume wissen, können auch Sie, liebe Zuhörer, jetzt, zu Beginn dieser Sendung, dieses Spiel mitmachen. Schreiben Sie einfach auf, womit Sie den Namen David Hume verbinden, und notieren Sie im Lauf der Sendung, wie Ihre Vorstellung sich zu einem Netzwerk von Assoziationen erweitert. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, was die Textgrundlage unseres Lektüre-Pro-Seminars war. Es scheint mir nämlich relevant, wo das möglich ist, die Texte von Philosophen in ihrer Originalsprache zu lesen. Zu viel ändert sich durch die Übersetzung. Die Studierenden wurden daher ermutigt, neben der deutschen Übersetzung der Inquiry durch Raoul Richter, die in der Philosophischen Bibliothek bei meiner erschienen ist, auch die von Tom Beauchamp herausgegebene englische Fassung, die in den Oxford Philosophical Texts erschienen ist, zu lesen. Manche haben dann sogar als Fleißaufgabe, beziehungsweise weil sie das Buchformat so praktisch fanden, auch noch die Reklamausgabe als Vergleichsobjekt hinzugezogen. Durch die Lektüre von Originaltext und Übersetzung ergeben sich automatisch bereits Fragen, die dann in die Exzerpte und die Diskussionen einfließen konnten. Zum Beispiel die Frage, wie denn der Begriff Moral Philosophy bei Hume zu verstehen sei, wenn es sowohl als Philosophie des Geistes als auch als Geisteswissenschaft oder Psychologie übersetzt werden kann, sicher jedoch nicht wörtlich als Moralphilosophie. Als besonders hilfreich haben sich im Laufe des Semesters Gerhard Streimingers Bücher erwiesen. Einerseits seine fulminante Hume-Biografie, die 2011 bei C.H. Beck in erweiterter Form erschienen ist, andererseits sein Kommentar zur Inquiry, den man online als PDF bestellen kann. Aber auch Beiträge der Open University, die man als Podcasts über iTunes U bekommt, wurden als mediale Hilfsmittel eingesetzt, um Hume besser lesen zu können. Hier als kurzes Beispiel einführende Statements von Nigel Warburton, A.C. Grayling, Simon Blackburn, Peter Jones und Peter Millikan.
David Hume, the towering figure of the 18th century Scottish Enlightenment, is without doubt the greatest philosopher to have written in English. He's my favourite philosopher, and the favourite of many other professional philosophers too. Renowned in his day as a historian and essayist, as well as a philosopher, his work has made a profound impact on how subsequent thinkers have addressed questions about the mind, morality, evidence for our beliefs, and religion. Here's the philosopher A.C. Grayling.
Well, firstly, he's a very clear thinker. He's an analytical thinker, which fits in very well with our more recent tradition in philosophy. And he's a very original thinker. If you think about what he had to say, it's startlingly new. That's why in his own day he wasn't much recognised for a while anyway, but he's become a major figure in our tradition. We can't do without him.
If we really want to get to grips with any thinker of the past, we need to have a sense of the context in which they were writing. Simon Blackburn is Professor of Philosophy at the University of Cambridge.
Hume was born in the Scottish Borders, south of Edinburgh, in 1711, and he died in 1776, so he's a sort of mid-18th century character. He lived his life more or less in Scotland.
Hume's Edinburgh was a magnet for many important thinkers, and the effects of their discussions and writing were far-reaching.
By the time of Hume, say in the 1730s, 40s and 50s, the influence of the churches were less repressive, and there was a good deal of liberal discussion, even among the clergy.
This is Professor Peter Jones, formerly of Edinburgh University.
Nevertheless, it was pretty difficult to ask certain ranges of questions. And one of the reasons why David Hume was branded a sceptic by absolutely everybody was that in the questions that Hume asked and in the answers that he gave to them, there was no reference to God.
Hume was a sceptic and probably an atheist for most of his life, and so he had to disguise his views to avoid persecution. Here's Peter Millikan of Oxford University.
Prior to Hume, people thought of the world as designed by a divine intelligence and saw our intelligence, our minds, as given by God so as to enable us to understand the intricacy of his creation. What Hume does, he takes out the divine creator, says, no, actually, we've got no reason to suppose that the world was created by a perfect being. And he also, perhaps inevitably, displaces us so that we are no longer to think of our reason as being some faint copy of a divine faculty, and instead to see it as an augmented and very powerful instance of an animal faculty.
He doesn't think that there's a God-given faculty called reason which processes experience into thoughts. He thinks it just happens naturally. For example, if a baby puts its hand near the fire, it'll pretty rapidly learn not to, and it would be afraid of doing the same thing again, but so would an animal. Animals learn from experience, babies learn from experience. It's the same kind of mechanism. And Hume was the first to stress that identity or similarity. So I think he is the first naturalist in philosophy.
The way you've described Hume, it's actually quite a radical approach to question some of the received views that were dominant in his society. Did that get him into hot water ever?
Oh, it did indeed, yes. His anti-theological or anti-religious views got him into quite a lot of trouble. He failed to get the chair in Edinburgh because of that. He met opposition. He was very nearly impeached by the Synod of the Church of Scotland, but his friends sprang to his defence, and that was averted. He was very humorous about that. He said, they think of giving me over to the devil, which they believe they have the power to do. He was completely sceptical and the great infidel, he was called sometimes.
Hume was called the great infidel because, in an age of believers, he questioned the reasons people gave for their certainty that God existed. Was he, though, deeply sceptical about everything? Here's Peter Millikan.
Many people think of Hume as an irrationalist, because, as we've seen, he is sceptical about the pretensions of reason. But in fact, Hume is very pro-science, anti-superstition, and it's quite a delicate balance. We've seen that he reduces, as it were, scientific reasoning to an animal instinct, the instinct for expecting the future to resemble the past. But then he wants to advocate that and say, that's how we ought to reason about the world, because actually that's the only basis that we have for learning anything about the world.
He's not necessarily sceptical about, for example, whether the sun will rise tomorrow. And I think it's a mistake to see him as sort of agonising about that kind of proposition. What he's sceptical about is the power of reason to tell you that the sun will rise tomorrow. He thinks your confidence in the uniformity of nature is one of those animal propensities, and it might let you down. You can't argue that it won't. But you can go on living your life as if it won't, and that's what we are, in fact, bound to do.
With Hume, modern philosophy took wings. He was a model of clarity and integrity, both as a writer and thinker. Simon Blackburn sums up his importance beautifully.
The reason why people love him, I think, is his writings do breathe a great benign kind of humanity. He has a kindly aspect to him, unlike, say, Kant, who always seems rather prickly and sharp-edged. Hume is rounded. He was literally round by the time of his death, anyhow. And that somehow comes across. I think one of the phrases he uses is the calm sunshine of the mind. And I've always thought that applied to Hume entirely. The calm sunshine of his mind breathes out in a lot of his works.
From the Open University. For more information, go to www.open.ac.uk/use.
Worum geht es in dem Buch, der Inquiry Concerning Human Understanding? Hume präsentiert in 12 Kapiteln, die eher essayistisch anmuten, seine Philosophie der menschlichen Wahrnehmung, wenn man so will, seine philosophische Psychologie. Wie Gilles Deleuze betont, ersetzt er dabei die Frage nach dem Wissen durch die Frage, welche Überzeugungen sich begründen lassen. Empirie als Basis und Grenze philosophischer Gedanken wird zum Thema Humes. Hume beginnt seine Untersuchung über den menschlichen Verstand mit einer Begriffsdefinition. Er unterscheidet zwei Arten menschlicher Wahrnehmung. Einerseits sind da die Eindrücke, Hume nennt sie Impressions, die wir im Jetzt wahrnehmen, zum Beispiel der Klang meiner Stimme, den Sie soeben hören. Andererseits die weniger intensiven Vorstellungen oder Ideas, zum Beispiel Erinnerungen, die das von mir Gesagte in Ihnen wachrufen. Ideas, das sind Gedanken, Überzeugungen und Erinnerungen. Sie basieren auf Eindrücken, die Sie in der Vergangenheit hatten. Die Vorstellungen sind also durch Ihre empirischen Erfahrungen geformt. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Hume ist ein Empiriker. Ohne je meine Stimme gehört zu haben, wenn Sie nur wüssten, was mein Name ist zum Beispiel, könnten Sie keine Vorstellung davon bilden, wie sich meine Stimme anhört. Wenn Sie nun meine Stimme hören, aber kein Deutsch verstehen, dann hören Sie eine für Sie unverständliche Lautfolge, die Sie vielleicht als Eindruck Hier spricht ein deutschsprachiger Mensch in einer Radiosendung abspeichern. Sie haben zwar empirische Daten, aber nicht den Schlüssel, um diese zu dekodieren. Vielleicht erinnern Sie sich an die Erfahrung, als kleines Kind englische Popmusik gehört zu haben, ohne die gesungenen Texte verstanden zu haben. Wie Deutsch für einen englischsprachigen Zuhörer klingt, der kein Deutsch spricht, kann man recht gut in Charles Chaplins Film »Der große Diktator« hören. Da kommt dann in der Ansprache Hitlers in jedem zweiten Satz das Wort Schnitzel vor. Doch auch im folgenden Musikbeispiel mit Bobby McFerrin und Yo-Yo Ma gibt es da einen pseudodeutschen Gesangstext, der vermutlich nur jenen komisch vorkommt, die versuchen zu verstehen, was Bobby McFerrin da tatsächlich singt.
Tonight's soloists are Yo-Yo Ma and Robert McFerrin performing the Musette by Johann Sebastian Bach. Please, yes. Can we get on with it? Thank you. Play it then, would you? Give me my note. Thank you. I appreciate that. One, two, three. Excuse me, ma'am. Wrong number. Thank you, I got carried away.
Die Basis für jede Erkenntnis sind Eindrücke, Impressions. Man braucht nicht Kunst studiert zu haben, um bei Impression an Claude Monets Gemälde Impression Sonnenuntergang aus dem Jahr 1872 zu denken. Die Impressionisten waren es ja, die versuchten, flüchtige Eindrücke festzuhalten und sich ändernde Licht- und Farbstimmungen zum Thema ihrer Kunst machten. Der Postimpressionist Georges Seurat eignet sich da meiner Meinung nach gut, um zu veranschaulichen, was Nominalismus im Zusammenhang mit Sinneseindrücken bedeutet. Seurats Technik des Divisionismus, später vor allem als Pointillismus bekannt, reduziert die Welt auf Farbpunkte, die erst im Auge des Betrachters optisch verschmelzen und durch additive Farbmischung Gestalten sichtbar werden lassen. Einfachen Vorstellungen gehen, so die Regel Humes, einfache empirische Eindrücke voraus. Trotz Humes allgemeinem Grundsatz, dass dies der Fall ist, dass wir also, um eine Vorstellung einer bestimmten Schattierung von Ultramarin zu haben, schon einmal dieses bestimmte Ultramarin gesehen haben müssten, hält er auch Ausnahmefälle für möglich. Es lassen sich nämlich auch Schlüsse darauf ziehen, wie eine bestimmte Farbschattierung aussehen müsste, vorausgesetzt, man kennt genügend Vergleichsobjekte. Humes Beispiel ist ein Mann, der 30 Jahre lang alle möglichen Farben in allen ihren Abstufungen wahrgenommen hat. Präsentiert man diesen nun alle möglichen Schattierungen der Farbe Blau, ähnlich einem Farbfächer, wie man ihn im Malerladen bekommt, dann ist es diesem Menschen laut Hume dennoch möglich, eine fehlende Abstufung der Farbe Blau zu bemerken und durch seine Imagination der unvollständigen Skala hinzuzufügen. Dass diese Fähigkeit, nicht bewusst Gesehenes zu unserem Bild der Welt dazu zu konstruieren, ein typisches Merkmal unserer Wahrnehmung ist, diskutiert David Eagleman in seinem Wissenschaftsbestseller Incognito, die geheimen Eigenleben unseres Gehirns. Das Humesche Beispiel des fehlenden Blautons hat im Seminar zu interessanten Diskussionen geführt, unter anderem auch zu einem Webtipp, den ich Ihnen nicht vorenthalten will. Bobby McFerrin präsentiert da vor dem Publikum des World Science Festival 2009, dass musikalische Erwartungshaltungen innerhalb der Pentatonik vermutlich nicht bloß kulturell bedingt sind. Das Video finden Sie auf www.ted.com mit dem Titel Bobby McFerrin Hacks Your Brain with Music. Einfache Eindrücke werden durch drei Assoziationsgesetze zu komplexen Vorstellungen und Gedanken. Diese drei Gesetze der Verbindung von Eindrücken sind: erstens, das Gesetz der Ähnlichkeit. Zweitens, das Gesetz der Kontiguität, also der Aufeinanderfolge in Raum und Zeit. Und drittens, das Kausalgesetz, also die Zuschreibung von Ursache-Wirkungszusammenhängen. Eine komplexe Vorstellung wäre zum Beispiel der Geschmack von Vegemite. Das ist ein Hefebrotaufstrich aus Australien. Wenn man den noch nie gekostet hat, kann man als Information dazu liefern, schmeckt ähnlich wie Marmite. Das ist ein Hefebrotaufstrich aus England. Doch wenn man noch nie Marmite geschmeckt hat, was dann? Das Beispiel stammt aus dem Aufsatz »Was uns die Erfahrung lehrt« von David Lewis. Für uns im Lektüre-Pro-Seminar war es ein Anlass, eine Marmite- und Vegemite-Verkostung zu machen. Der Text von David Lewis diente als zusätzliche Literatur, um zu zeigen, wie bestimmte Ideen von Hume in der Philosophie des 20. Jahrhunderts wieder auftauchen. Was gibt uns die Erfahrung? Eine andere Art propositionalen Wissens? Vielleicht phänomenales Wissen? Lewis meint, nein. Das, was wir in der Erfahrung wissen, lässt sich wie jedes Wissen propositional ausdrücken. Was uns die Erfahrung lehrt, ist eine bestimmte Fähigkeit, den Geschmack von Vegemite wiederzuerkennen und daran zu erinnern, wie Vegemite schmeckt. Eine Humesche Idee, aus Eindrücken herzustellen. In einem zentralen Punkt der Inquiry unterscheidet Hume zwischen den Beziehungen von Vorstellungen, also Gedanken über die Welt, und Tatsachen, Matters of Fact. Diese Unterscheidung nennt man auch Humes Fork. Kant wird sie einige Jahre später aus seinem metaphysischen Schlummer wecken. Vorstellungen stehen in Relationen zueinander. Ein Beispiel wären mathematische Wahrheiten, deren Negation zu Widersprüchen führt. Tatsachen, also Matters of Fact, sind im Gegensatz dazu kontingent. Alles, was ist, könnte auch anders sein. Ihre Verneinung führt zu keinem logischen Widerspruch. Die übliche Art, wie wir im Alltag Fakten über die Welt lernen, ist ein gewohnheitsmäßiges Schließen auf ein kausales Verhältnis zwischen Ereignissen. Hume macht darauf aufmerksam, dass diese kausalen Schlüsse nicht gerechtfertigt werden können. Wir schließen von zufälligen Folgen auf zufällige Ursachen und können immer nur mit wahrscheinlicher Sicherheit so etwas wie eine Gleichförmigkeit des Weltenlaufs behaupten. Zugleich ist sich Hume aber auch bewusst, dass die Überzeugung, dass die Welt Gesetzmäßigkeiten unterliegt, nicht weiter hinterfragt werden kann. Es ist nämlich ebenfalls eine kontingente Tatsache, dass wir Menschen die Welt so wahrnehmen, wie wir dies tun. Unser Erkenntnisapparat ist ebenso beschaffen. Eine rationale Begründung für Kausalzusammenhänge lässt sich nicht finden. Wir können also nicht behaupten, es gäbe so etwas wie Naturnotwendigkeit. Unsere Schlüsse von vergangenen Erfahrungen auf zukünftige Entwicklungen sind immer nur mit Wahrscheinlichkeit wahr. Kausalketten sind, auch so könnte man es ausdrücken, Symptome der menschlichen Wahrnehmung. Wenn nun unseren Begriffen, mit denen wir die Welt erklären, Bedeutung zukommen soll, das heißt, wenn sich die Welt in diesen Begriffen spiegeln soll, dann müssen die Vorstellungen, die diesen Begriffen zugrunde liegen, selbst auf einfache Eindrücke rückführbar sein. Hume macht allerdings die Erfahrung, dass dies weder für die Kausalbeziehung noch für die Vorstellung einer notwendigen Folge möglich ist. Man könnte sagen, dass dies eine Folge von Humes Nominalismus ist. Er findet nur einzelne Eindrücke, aber keinen Kitt, der die Verbindung zwischen diesen herstellen würde. Hume reduziert daher, und das ist die skeptische Komponente, den Geltungsbereich dieser Vorstellungen, indem er feststellt, dass sich nicht mehr sagen lässt, als dass wir Verbindungen zwischen Ereignissen gewohnheitsmäßig herstellen. Für die Frage nach dem freien Willen und dem Determinismus bedeutet das: Wenn wir keine notwendige Ursache-Folge-Beziehung feststellen können, brauchen wir auch nicht Angst davor haben, dass alle unsere Handlungen kausal determiniert sind. Statt den freien Willen so zu verstehen, dass man ja auch anders handeln hätte können, als man tatsächlich gehandelt hat, sollten wir den freien Willen so verstehen, dass wir frei sind, unseren eigenen Entscheidungen Folge zu leisten. Ein Umstand, der für alle gilt, die nicht durch externe Kräfte in ihrer Freiheit begrenzt sind.
A death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. It's smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny word.
Hume bespricht in seiner Inquiry aber auch eine Reihe anderer Themen, wie die Analogie der menschlichen Vernunft mit der von Tieren oder dass der Glaube an Wunder nicht berechtigter ist als das Vertrauen, das wir jenen entgegenbringen, die von Wundern berichten. Er entzieht zu den Offenbarungsreligionen den Boden rationaler Begründung. Wir können glauben, aber wir müssen uns eingestehen, dass rationale Begründungen im Bereich des Religiösen fehl am Platz sind. Gegen Ende der Inquiry betont Hume, dass ein Skeptizismus in Hinblick auf Naturnotwendigkeit oder die Existenz der Außenwelt zwar logisch gerechtfertigt ist, unsere Fähigkeit zu handeln oder Urteile zu fällen aber behindern würde. So sind es instinktive Überzeugungen, Verhaltensgewohnheiten, die unser Leben in der Welt mehr bestimmen als rationale Überlegungen. Ein Skeptizismus gegenüber unseren Überzeugungen sollte der Bewusstwerdung dienen. Denn wenn man weiß, woran man glaubt, wie man zu bestimmten Überzeugungen gelangt ist, kann man diese Überzeugungen mit dem Leben in Bezug setzen und sich fragen, ob und wie sie lebbar sind. Wie ist es nun, Hume zu lesen? Hier sind einige Soundbites meiner Studierenden, die von ihren Erfahrungen mit der Inquiry berichten.
Ich würde mit Ihnen gerne die gleiche Runde machen, die wir Midterm gemacht haben, also in der Mitte vom Semester, und einfach nur mal eigentlich darüber reden, wie es Ihnen gegangen ist, mit der gehaltserweiternden Erfahrung einen Autor zu lesen, den Sie vorher nicht gekannt haben. Ein oder zwei werden vielleicht so eine Art Tagebuch geführt haben, wo sich Notizen gemacht haben, wie sie Jung am Anfang sehen und wie er ihnen jetzt vorkommt. Vielleicht sagen Sie dazu einfach irgendwas, was Ihnen einfällt. Sie können auch darüber reden, was Sie an dem Buch nicht gemocht haben oder sonst irgendetwas. Bitte.
Ja, also
ich habe
vorher nichts gelesen, habe nur seinen Namen aufgehört. Auch im Hinblick auf Soziologie, weil ich da die Vorlesung bei Lukatitz besucht habe. Und ja, sie war mich sehr interessiert und ja, davon ausgehend, glaube ich, ist ziemlich viel noch machbar. Viel nachgedacht wurden und ich wundere überall, wie sehr es gut war. Deswegen empfehle ich das ganze Seminar als sehr grundlegend irgendwie. Auf die Themen, die mich interessieren, wie Religionstheorie und Kirchenkritik und so, das ist alles irgendwie eine gute Grundlage für das Thema.
Es hat mir das Seminar sehr viel gegeben. Ich habe mir so intuitiv erwartet, dass mir in den Hinblick das gefallen wird, obwohl ich relativ wenig zu dem wusste vorher. Ich habe schon mal versucht, so relativ unmotiviert die Inquiry zu lesen, aber ein bisschen durchgeblickt. Und ja, ich habe eher das Problem jetzt, dass ich schon so viel Sekundärliteratur noch offen habe und auch so viel arbeiten möchte und dass ich nicht wirklich weiß, wann ich mir jetzt die Zeit nehmen könnte. Also ich würde nächstes Jahr am liebsten noch was zu ihm machen und bin persönlich sehr begeistert von ihm und habe auch das Gefühl, dass neben diesen großen auch in der Rezeption so anerkannten Schlüssen, die man hier oben zurechnet, und die war auch in der Philosophie ganz viel dazwischen an gehaltvollen Werken drinsteckt. Und was mir vielleicht besonders gut gefällt, ist, dass er den mir sehr wichtigen Schritt macht, die psychologischen Konditionen von Menschen zumindest in die Philosophie einzubeziehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in der heutigen Philosophie eher vernachlässigt wird, darüber nachzudenken, was ist der Mensch und was kann er seinem Wesen nach. Und man zu leichtfertig solche Dinge beiseite wischt. Auch solche Dinge, dass Bewusstsein und Ich nicht unbedingt kongruent laufen und dass man selbst, man muss sich erstmal fragen, wer ist man selbst und ist man selbst überhaupt wer, um Aussagen zu treffen und das manche zu prüfen.
Und ich muss sagen, mir haben eigentlich jetzt die letzten beiden Kapitel relativ gut gefallen. Also fand ich eigentlich so interessant. Das war nicht so.
Ja, ich habe vorher eine Anzug angelöst und ich fand es ganz spannend, sich immer wirklich nur mit einem intensiv auseinanderzusetzen und aus verschiedenen Blickrichtungen, also verschiedene andere Autoren immer wieder, was die dazu sagen, wie man das vielleicht vergleichen kann. Und für mich war besonders spannend irgendwie, also alles ist, mein Zweitfach ist Deutsch und alles, was mit Deutsch zu tun hat, und er schreibt ja sehr viel über Rhetorik und auch seine Rhetorik irgendwie anzuschauen, das war recht spannend. Und immer wieder auch englische und deutsche Versionen, also das war ganz toll, das Vergleichen, irgendwie allein Begrifflichkeiten oder so. Ich habe mich allerdings bis zum Ende irgendwie immer dabei ertappt, dass ich irgendwas überlegen wollte. Also ich wollte bei jedem Wort immer gedacht, na, das kann nicht sein oder so. Habe das aber irgendwie natürlich nicht geschafft, wirklich jetzt irgendwas Grundsätzliches, also so Kleinigkeiten oder irgendwann bei Übersetzungen oder so. Das hat mich dann nicht beruhigt, dass ich das auch geschafft habe, aber sonst halt irgendwie, ja. Und ich glaube, das kann man irgendwie eh nur, wenn man sich wirklich mit einem auseinandersetzt. Also wenn man so viele verschiedene und keinen wirklichen Einblick hat, dann geht das nicht. Aber wenn man sich mit einem intensiv auseinandersetzt, kann man sich das halt auch irgendwie kritisch anschauen. Und das hat man sehr stark.
Ja, das glaube ich auch. Dass das wirklich notwendig ist, bei einem Autor eine Zeit lang zu bleiben, damit man mal herausbekommt, was meint er eigentlich ernst, wenn er das sagt, und was meint er ironisch. Diese ganzen Zwischentöne, die werden gar nicht deutlich, wenn man nur ein zu kurzes Textfragment von jemandem kennt. Also wenn man zum Beispiel aus dem Buch jetzt dann nur das Wunderkapitel nimmt, und das wird ja sehr oft in einführenden Kursen verwendet, dann hat man, glaube ich, eine distorted view, eine falsche Sicht darauf, worum es Jung sonst noch geht oder so. Und ich meine, das Gute ist ja irgendwie, dass das in ihrem Studium sowieso recht langsam angeht, also dass sie zu ihrem BA oder selbst zum Master noch nicht so wie eine eigene Theorie entwickeln müssen und eigentlich eher darum geht, genau zu lesen und genau hinzuschauen, wie jemand vorher gedacht hat. Also wenn sie sich auf das einlassen, sich wirklich Zeit zu lassen und Texte genau zu lesen und Exzerpte zu machen oder sonst irgendwas, dann haben sie sicher sehr viel davon. Das bringt ihnen. Das Hinterfragen oder Kritisieren von einem Philosophen, das kommt dann sowieso automatisch. Also ich glaube, es gibt sehr oft Autoren, mit denen man überhaupt nicht einverstanden sein kann mit dem, was sie sagen. Und das drängt sich manchmal direkt auf, dass man da versuchen muss, eine andere Position einzunehmen oder was dagegen zu sagen.
Also ich finde, wir haben auch gut gelernt, irgendwie, was macht man mit so einem Text. Also sei es jetzt eben diese Bilder, die sie uns immer wieder gezeigt haben, oder eben einen anderen Text hernehmen, ein Vorwort hernehmen, oder vielleicht einfach mal den Inhalt zusammenfassen, nächstes Jahr schreiben. Also irgendwie, man kann mit dem Text halt Verschiedenes machen, nicht nur jetzt den lesen oder so, sondern halt irgendwie auch bearbeiten. Das finde ich auch gut. Also ich habe da viel zu wenig Ahnung, was ich jetzt mache, außer das Buch.
Ja, vielleicht noch ein Tipp für weitere Lektüre. Die meisten Autoren legen in ihren Texten schon Köder. Also die geben einem eine Fährte vor, der man folgen kann. Und das sind meistens die Fußnoten oder die Autoren, die sie irgendwie zitieren oder auf die sie verweisen. Und wenn sie sich die Mühe machen, selbst wenn sie es nur auf der Wikipedia jeweils nachschlagen, die Wörter, die Namen, die vorkommen, hilft es Ihnen schon sehr viel mehr, das vernetzter zu sehen und den Text irgendwie lebendiger zu machen für sich selber. Also wenn eben mal ein Orange auftaucht und man hat von dem noch nie was gehört, dann lohnt es sich, einfach im Internet mal zu recherchieren, wer das war, was der geschrieben hat, und ein, zwei Seiten von ihm zu lesen, um zu sehen, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Oder das, was ich heute eben gebracht habe, den Text von Berkeley. Wenn Sie den genauer anschauen, dann wird Ihnen viel mehr auffallen, wie viele Ähnlichkeiten, wie viele Parallelen da sind und wo genau die Kanten sind, wo genau die Unterscheidungen sind und wo sich Jung dagegen stellt und sagt, so geht es aber nicht. Also das ist für die zukünftige Leseerfahrung einfach, glaube ich, recht gut. Bitte.
Ja, ich finde es auch gut, einen gesamten Text zu lesen, weil ich finde, das sind auch die Entwicklung des Arguments und auch nicht zum Beispiel viele Autoren zu einem Thema und dann viele Meinungen dazu, sondern wirklich nur einen Autor und sehen, wie sein Argument sich halt entwickelt oder auch wie dann verschiedene von den Sections sich dann auf die anderen beziehen, weil man die so aus dem Zusammenhang liest, finde ich, ist es teilweise, wenn man die Rollen noch nicht gelesen hat, ein wenig schwerer, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Wo es halt hingehört.
Ja, also ich habe von David Hume vorher nicht so viel gewusst. Ich habe ihn in einer Lehrveranstaltung mal kurz behandelt gehabt und er hat mich damals als der am besten nachvollziehbare und verständliche von den ganzen Philosophen, die wir dort besprochen haben, angesprochen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann dieses Literaturproseminar eben gewählt habe. Also die Idee auch von Miki, habe ich gehört. Ja. Also es ist eigentlich dann bestätigt worden, dass er so schreibt, wie ich es eben selber zum Teil mir vorstelle und denke und eben verständlich auf jeden Fall. Also ich habe die große Angst gehabt, dass das jetzt ein zweiter Kant wird oder so. Ist sie Gott sei Dank rausgekommen.
Ja, wir hatten eben so Einführungslehrveranstaltung letztes Semester, wo wir Pflichtlektüre hatten von Descartes, Leibniz, Hume und Kant. Und
weil die Einführungen sind mit theoretisch.
Und ja genau, da der Hume, der am, sage ich mal, am flüssigsten zu Lesende und auch von seinen Theorien und wie wir mal gelernt haben, war er eben der, wo wir uns gedacht haben, mit dem können wir uns noch am besten identifizieren. Und ich glaube, das hat sich auch so schön. Ich habe den sehr gerne gelesen. Ich habe auch nicht sehr viel von ihm, sagen wir jetzt, ich habe nicht den Drang gehabt, ihn widerlegen zu müssen. Außer an einzelnen Stellen, wo er mir nicht zu weit ging, oder halt zu viel in Tiefe ging, sondern zu sehr oberflächlich viel. Ja, fand das, die Inquiry sehr stimmig, sehr gut. Die Kapitel hätten mehr Bezug aufeinander nehmen können. Es war so Einzelwerke und man musste sich dann das Gesamtwerk selbst bilden, irgendwie ist mir vorgekommen, bis zu einem gewissen Grad. Aber sonst, ja.
Und Brian?
Also ich habe es am Anfang gesagt, ich bin ja mit einer gewissen Vorbelastung hergegangen, weil ich ja schon zwei Lehrveranstaltungen lange zurückliegend hatte. Und jetzt ist es mir wieder gelungen, in diesem Semester eine gewisse Offenheit zu beginnen, wenn man mit einer Einstellung hineingeht. Das waren damals zwei Lehrveranstaltungen bei Professor Roth. Das war dann gar nicht so einfach, weil mir gerade die großen Philosophen ziemlich zertrümmert haben zum Schluss. Und dann ist nicht viel übergeblieben. Und wenn man dann noch nicht so viel Erfahrung und Wissen hat, dann nimmt man das irgendwo mit und geht diese Folge noch nicht heran. Und das hat sich irgendwie wieder aufgetan. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder gelernt, auch neu zu lesen, also ganz allgemeine Texte, was auch immer, sogar beim Zeitungslesen habe ich es festgestellt. Da kam man immer auch wieder jung hinein, also wenn es in die Grundkausalität oder solche Dinge ging. Das war sehr interessant, mir festzustellen. Also, dann auch Exzerpte scheinbar habe ich noch nie gemacht. Also das ist Arbeit, das ist, muss ich auch sagen, das ist ganz schön anstrengend. Also ich muss auch sagen, meine Selbstzufriedenheit hat sich immer in Grenzen gehalten. Also ich war immer, ich weiß nicht, so weil ich sitze dann, wenn ich etwas habe, gern lange und das ist halt in einer Woche immer nicht zufrieden gewesen, muss ich sagen. Das ist immer, ja, das kann man nicht lernen. Was mir auch vielleicht ganz gut getan hat, aber war, dass ich dann eben mal wieder gelesen habe, die Biografie von Sprenninger. Ich bin zwar nicht fertig geworden, aber es ist irrsinnig interessant, auch das Leben mit zu lesen und irgendwie zu schauen, die Person jung, der werden auch unheimlich empathisch. Und zum letzten Kapitel, vielleicht auch, der hat es eben so als sein philosophisches Vermächtnis hinterlassen, das hat er im Vorwort gesagt, das ist irgendwie das, was gelten soll, verwirft da den Tritis, obwohl er damit eigentlich sehr viel zusammenfasst. Und im letzten Kapitel bringt er noch einmal sehr, sehr viel zusammen. Und das hat mich auch beeindruckt und deswegen habe ich eine ganz kurze These geschrieben, dass ich so eine Art Message hier mitgeben will. Einerseits für den Einzelnen, also sich selbst gegenüber, also halt mit seinen Zweifeln, der mich irgendwo ganz unglücklich wird. Der Jung, glaube ich, hat ja auch so schwankende Lebensphasen gehabt und war manchmal sehr unglücklich. Und das dürfte mit seinen Philosophien zusammen zu sehen sein. Und dann auch gegenüber den anderen, also das ist halt, dass ich eigentlich, wenn ich Beruf führen muss, irgendwo mit dem, was ich denke, den anderen da kaputt zu machen, sondern einfach durchaus kritisch zu sein. Und er war ja auch konsequent unabhängig, also gerade was Religion und so weiter betrifft, aber trotz allem ist er unheimlich menschlich geblieben. Und was ich noch mitnehmen werde, zwei Dinge noch, weil es auch bei meinem Referat war, also mit der Kausalität, muss ich mir noch überlegen, ich glaube, das ist ja nicht nur ein philosophisches Problem, das ist ganz klar, aber ich glaube, dass wir letztendlich auch verpflichtet sind, nach der Art von Kausalität zu leben, wie Jung sie uns gibt, eine Gesichtung, und jetzt uns mehr vorhalten. Aufgrund unserer Erfahrung müsste man das und das wissen, wenn man da von sich ausgegangen sind, zahlen als Straf oder was auch immer. Also das sind ja angehalten, das zu machen. Und ganz zum Schluss auch, wie er dann lieber mit Religion umgeht und mit der Begründung sagt, also wie dann Verstand und Glauben voneinander trennt. Vollkommen anders und Jung sagt weder, dass das schlecht ist oder sonst irgendwas, sondern lasst einfach aber Verstand nehmen. Das ist etwas, was ich sicher erkenne, was mich persönlich interessiert. Und das hat mir am letzten Tag gefallen.
Bitte.
Also ich habe von Jung vorher noch gar nichts gehört. Ich habe ihn nicht gekannt und habe gedacht, aha, Thema hat sich ganz interessant anschmeißen, meine Meinung. Und ich muss sagen, ich habe bis zum Schluss die Probleme gehabt mit Hume, weil ich habe ziemlich lang gebraucht, ihn zu lesen und ihn zu verstehen. Weil bei den anderen Philosophen, die man halt dann mit einer Führungsvorlesung hat, da hatte ich das Gefühl, man kann bestimmte Konzepte denen zuordnen und da kann ich ungefähr vorstellen, wie das ist. Und obwohl ich zwar die Experte geschrieben habe und meine Thesen formuliert habe, kann ich jetzt noch immer nicht sagen, welche Hume zum Gefühl steht. Weil für mich schreibt er so verwirrend und für mich schreibt er rundherum, weil ich finde seinen Stil ganz gut, aber trotzdem verstehe ich ihn nicht komplett und ich bin zu unkritisch, was ihn betrifft. Weil das habe ich direkt am Anfang halt versucht, einmal zu lesen und dachte, okay, wer ist er? Und jetzt zum Schluss ist mir dann doch auch immer mehr aufgefallen, dass er eigentlich für mich ziemlich manipulativ schreibt. Und ja.
Ja, also das kann man schon vorwerfen, dass er manipulativ ist. Man vernetzt es in der Philosophie ja kein gut argumentieren. Das ist, glaube ich, einfach dieses rhetorische Training, das er da irgendwie halt offensichtlich gemacht hat und das er in seinen Texten auch anwendet. Ich kann das verstehen. Ich glaube, gerade weil er oft viel um die Sache herumschreibt, wenn er Beispiele bringt und so, hat man auch das Gefühl, er ist nicht zum Greifen. Das stimmt. Aber andererseits ist das vielleicht auch, ob es ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, was es einen zwingt als Leser, ist, dass man die Gedanken nachvollzieht oder dass man ihm halt bis zu einem gewissen Weg folgt und aufmerksam bleibt die ganze Zeit beim Lesen. Ne? Und das ist was einem leicht abhanden kommt, wenn Texte zu klar sind. Wenn sie zu klar strukturiert sind,
dann rutscht man auf der Oberfläche fast aus beim Lesen und glaubt, man hat eh alles verstanden und stellt das dann beim Exzerptschreiben fest, dass man eigentlich gar nichts verstanden hat. Also dass man, wenn man es anders formulieren will oder so. Also ein großes Problem ist zum Beispiel das Frühwerk von Wittgenstein im Traktatus, wenn man den liest zum ersten Mal, denkt man sich, naja, ist eigentlich alles einheitlich, alles klar. Aber das dann irgendwie dem anderen zu erklären oder neu wiederzugeben, das ist ordentlich schwer. Also oft schwieriger als bei solchen Texten.
Aber was ich noch sagen möchte, das Exzerptschreiben hat mir schon auch ziemlich geholfen, weil beim ersten Lesen habe ich vollkommen versucht, mir was zu merken, oder wie ich dann wirklich Absatz für Absatz, Satz für Satz mir das nochmal dann komplett durchgekaut habe, habe ich dann doch auch mehr verstanden. Und am Anfang habe ich nicht gewusst, wieso ich ein Exzerpt schreiben, was kommt da rein, wie lang darf das sein, weil ich habe in der Schule habe sowas nie wirklich gemacht und wenn dann bei irgendwelchen Zusammenfassungen habe ich die grundsätzlich zu lang geschrieben, weil ich nicht wirklich dann für mich sagen konnte, was ist allgemein wichtig für den Text und was nicht. Und mittlerweile geht funktioniert das dann wieder.
Ja, ich hoffe, dass Ihnen die Erfahrung des Exzerpt-Schreibens insgesamt was genützt hat und dass Sie es weitermachen in verschiedenen anderen Kontexten, denn wenn Sie eine längere Arbeit schreiben und vor solchen Texten wieder zum klassischen Text in der Philosophie bereits Exzerpte haben, die Sie selbst geschrieben haben, dann hilft Ihnen das unglaublich. Sie haben wirklich einen sehr großen Zeitgewinn, wenn Sie sich wieder damit beschäftigen wollen, bestimmte Stellen zu finden oder einfach auch ein Argument noch einmal nachzuvollziehen. Wenn Sie das gleiche Buch in einem Jahr lesen, werden Sie es anders lesen, als Sie es jetzt gelesen haben. Und Sie werden mit einem Blick auf Ihre Exzerpte feststellen, wo der Unterschied ist und wo Ihr Erkenntnisgewinn inzwischen war. Also je nachdem, welche Texte Sie inzwischen gelesen haben, es gibt viele Sachen, die Ihnen wahrscheinlich helfen, Jung in einem Jahr besser zu verstehen, als Sie es jetzt beim ersten Mal lesen verstanden haben.
Und so weiter. Eigentlich ist der erste Philosoph, den ich wirklich ein ganzes Jahr konsequent durchgelesen habe. Und vor allem habe ich jetzt wahnsinnig viel Respekt davor, wenn ich mir jetzt so überlege, wie viel Zeit das beansprucht hat, den Exzerpt zu schreiben bei Hume. Wenn ich dann so einen wie Kant oder sowas exzerpieren möchte, da habe ich jetzt Respekt anzunehmlich, weil ich schäme das so kompliziert und ich weiß jetzt bei Hume.
Ich kann sagen, dass für mich persönlich der formale Stil, den Hume verwendet, also dieser sehr saubere im Essaystil, ja, und dieses natürlich nicht vollkommen abgeschlossen, aber dass er es in 12 Kapitel einteilt, die irgendwo doch voneinander getrennt sind, mir geholfen hat, das inhaltlich alles besser nachzuvollziehen und auch im was mir bis jetzt bei philosophischen Texten öfters gefehlt hat, also die Geduld oder die Konzentrationsfähigkeit, dass es mir da der formale Stil entgegengekommen ist und dass sich dadurch diese Aufbringung von Geduld bei mir sicher verbessert hat. Zur Lehrveranstaltung selber habe ich sehr gut gefunden, die ständigen Literaturhinweise, auch nicht nur jetzt direkt auf Hume bezogen, sondern was jetzt Geschichtliches angeht, eben zum Beispiel in Bezug auf Atheismus, zum Beispiel dieses, ich weiß jetzt nicht genau, Titel, ich nenne das Book That Changed the World, dieses Buch über das Buch, also solche Hinweise haben mir wirklich sehr interessant gefunden.
Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, David Hume zu lesen. Wir hatten ein ganzes Semester lang das Vergnügen, und ich kann nur sagen, dass ich wieder einmal eine ganze Menge von meinen Studentinnen und Studenten gelernt habe. Sendungen wie diese können Sie alle 2 Wochen auf Radio Orange hören oder aber unter http://audiothek/philo.at als Podcast abonnieren. Mein Name ist David Wagner und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.